Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Willkommen. In Brandenburg sind AfD-Bewerber zuletzt in Cottbus und im Kreis Oder-Spree noch knapp gescheitert. Ganz anders sieht es im südthüringischen Sonneberg aus. Dort stellt die AfD mit Robert Sesselmann jetzt den Landrat. Durch seinen Sieg, da sieht man sich auch beim Brandenburger Landesverband im Aufwind. Unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Südow mit Reaktionen aus der Brandenburger Politik.
Nach dem ersten AfD-Landratswahlerfolg im thüringischen Sonneberg will die Partei in etwas mehr als 3 Monaten auch im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg eine Landratswahl gewinnen, sagt die Brandenburger AfD-Landesvorsitzende Birgit Bessin.
Selbstverständlich ist auch unser Ziel, den nächsten Landrat im Landkreis Dahme-Spreewald zu stellen.
Viele Bürger hätten vom Heizungsgesetz und anderen Beschlüssen der Ampelregierung die Nase voll, sagt Bessin. An Informationsständen in Brandenburg gäbe es viel Zuspruch für die AfD.
Es ist ja gigantisch, wie die Menschen im Moment auf uns zukommen, mit uns sprechen, keine Scheu mehr haben, zu AfD-Veranstaltungen zu kommen. Wir sind ja grundsätzlich fast immer draußen unterwegs, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Den AfD-Wahlerfolgen müssten die anderen demokratischen Parteien entgegentreten mit deutlich unterscheidbaren Lösungsangeboten, sagt der Landesvorsitzende der Brandenburger CDU, Jan Redmann. Dass sich alle Parteien bei Wahlen gegen die AfD verbünden, führe nicht zum Erfolg.
Wir müssen kontroverse Meinungen zwischen den Parteien zulassen, die mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, ohne sich dann gegenseitig gleich vorzuwerfen, man würde an irgendwelchen Rändern fischen. Auch knifflige Themen, Migration zum Beispiel, Energiewende. Das sind Bereiche, die die Menschen beschäftigen und wo sie sich auch im demokratischen politischen Spektrum eine Auswahl wünschen.
Die Brandenburger Landesregierung sei nicht unschuldig am Aufwind der AfD, schätzt der linken Landesvorsitzende Sebastian Walter ein.
Wenn gleichzeitig die Menschen sehen, dass Bahnstrecken abbestellt werden, dass Löhne und Renten real sinken, dass es nicht genügend Schulen und Kitas gibt, dann ist das ein Problem, was Politik endlich lösen muss und eben sich nicht nur um die Interessen von Tesla und anderen Großkonzernen zu kümmern, sondern die Probleme anzugehen, die die Menschen haben.
Von der SPD heißt es, sie werde den Bürgern noch stärker verdeutlichen, um welche Entscheidungen es bei der Landtagswahl in einem Jahr geht. Die AfD biete keine Problemlösungen, weder in der Kommune noch im Land, heißt es von Bündnis 90 Die Grünen. Georg Hanke, der sozialdemokratische Kreistagsvorsitzende in Dahme-Spreewald, verweist darauf, dass sich auch der neu gewählte Landrat ab Herbst mit einer Mehrheit im Kreisparlament in Lüppen verständigen muss und nicht einfach so bestimmen kann.
Letztendlich ist er ja da auch an das Votum des Kreistages gebunden. Und wenn beispielsweise der Kreistag entscheidet, dass an einer bestimmten Stelle Flüchtlingsunterkünfte eingerichtet werden, dann muss er das als Hauptverwaltungsbeamter ausführen.
Am Ende entscheiden alle über 16-Jährigen bei der nächsten Wahl in Brandenburg, wer das Vertrauen erhält und Verantwortung übernimmt.
Thorsten Südow war das aus Potsdam. Ja, und beim nächsten Beitrag, da geht es ums Geld. Der Mindestlohn, der soll laut der zuständigen Kommission im Januar auf 12,41 € steigen. Den Gewerkschaften, denen reicht das nicht. Der Bundesarbeitsminister, er will die Empfehlung jedoch umsetzen. Was aber bedeutet diese Erhöhung für Unternehmen in Berlin und Brandenburg? RBB 24 Inforadio-Reporter Karl Winterhagen hat sich umgehört.
Spargelerntehelfer in Brandenburg und Berliner Kellnerinnen. Für sie und viele andere Arbeitnehmer steigt ab dem nächsten Jahr der Mindestlohn auf 12,41 Euro in der Stunde brutto. Die Mindestlohnkommission hat diese Zahl heute nach zähen Verhandlungen vorgestellt. Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaftler Stefan Körzell und seine Kollegen tragen den Beschluss nicht mit.
Es ist beschämend, das will ich ausdrücklich sagen, aus unserer Sicht, dass die Arbeitgeber in dieser Situation mit den höchsten Teuerungsgraden gerade bei den finanziell Schwächsten sparen.
Die Arbeitnehmer hatten eine Erhöhung auf mindestens 13,50 Euro gefordert. Als der Mindestlohn zuletzt erhöht wurde, vergangenes Jahr auf 12 Euro, da betraf das jeden 5. Arbeitnehmer in Deutschland. Besonders Frauen profitierten enorm von der Erhöhung, aber auch Menschen in Ostdeutschland, denn sie haben öfter Arbeitsverhältnisse im Mindestlohnbereich als andere. Für Dominik Ries war das ein überfälliger Schritt. Er ist Geschäftsführer des Biergartens Schleusenkrug im Berliner Tiergarten und begrüßt die Erhöhung des Mindestlohns.
Ich war ja schon froh, dass es dann auf 12 Euro ging, weil ich einfach sehe, das ist also bei uns zumindest in der Branche ein hartes Geschäft, harte Arbeit mit ungünstigen Arbeitszeiten und so weiter, kein Wochenende oftmals. Und da finde ich also auch einen Mindestlohn von 12 Euro noch deutlich zu niedrig.
In der Gastronomie lagen vor der letzten Erhöhung etwa 2/3 aller Beschäftigungsverhältnisse unter 12 Euro in der Stunde. Dominik Ries vom Schleusenkrug ist von der nun angekündigten Erhöhung gar nicht betroffen. Denn er bezahlt seine Leute ohnehin schon besser.
Wir müssen im Frühjahr also im Prinzip 50 Leute einstellen. Ja. Wenn ich da den Mindestlohn zahlen würde, da hätte ich große Mühe, Leute zu bekommen. Und wir können es uns Gott sei Dank leisten, dass wir mehr bezahlen. Ja. Ich kann natürlich verstehen, dass jemand Manschetten vor dem erhöhten Mindestlohn hat, wenn er sich das nicht leisten kann. Aber letztendlich sehe ich so, wer eine Branche betreibt, die nicht anständig bezahlen kann, der hat das falsche Geschäftsmodell.
Sagt Dominik Ries vom Biergarten Schleusenkrug. Eine andere Reaktion kommt aus dem Einzelhandel. Auch hier arbeiten viele Menschen in geringfügig entlohnten Jobs. Für die Läden bedeutet selbst die Erhöhung im Centbereich eine zusätzliche Belastung. Das sagt Philipp Haferkamp vom Handelsverband Berlin-Brandenburg.
Ganz konkret ist es so, dass wir nach der Corona-Pandemie und der darauffolgenden Energiekrise durch den russischen Angriffskrieg eine nie dagewesene Konsumzurückhaltung haben, aber gleichzeitig natürlich auch in wahnsinnig hohen Kosten durch die gestiegenen Energiepreise, durch die gestiegenen Erzeugerpreise. Und da ist jede Erhöhung des Lohnniveaus natürlich eine zusätzliche Belastung bei Unternehmen, bei denen häufig das Eigenkapital lange aufgebraucht ist. Und deshalb ist es schwierig.
Ob im Biergarten, beim Bauer oder im Ladengeschäft. Die Erhöhung des Mindestlohns bekommen Konsumenten ab dem nächsten Jahr voraussichtlich anhand steigender Preise zu spüren.
2,5 Wochen noch, dann starten Berlin und Brandenburg in die Sommerferien. Und damit den Kids in der schulfreien Zeit nicht etwa langweilig wird, gibt es für Berlin ab sofort wieder den Superferienpass. Das ist ein kleines Büchlein, randvoll mit Freikarten und Verlosungen. rbb24-Inforadio-Reporterin Oda Tischewski, die hat sich zum Verkaufsstart erkundigt, was da genauso alles drinsteckt.
Für 9 Euro gibt es ein kleines Heft in Blau, Lila und Gelb. In der Mitte die Bäderfreikarte, drumherum seitenweise Coupons zum Ausschneiden. Vom Jugendorchesterfestival bis zum Baumkronenpfad, vom Deutschen Spionagemuseum bis zum Kochcamp. Und das ist nicht alles, sagt Katrin Völker-Krause, Geschäftsführerin des Jugendkulturservice.
Ich finde, was man auch dazu kriegt, sind jede Menge neue Erlebnisse. Man kann ganz viele Sachen neu kennenlernen, die man vorher noch nicht kannte in der Stadt. Und auch andere Kinder wieder kennenlernen und Jugendliche. Das finde ich ganz toll.
Der Jugendkulturservice vertreibt den Superferienpass im Auftrag des Berliner Senats. Mehr als 30.000 Pässe verkauft er jedes Jahr. Die Möglichkeiten, den Pass zu kriegen, sind vielfältig.
Früher lief hier ganz viel über den Verkauf. Da haben hier sich Schlangen gebildet vor unserem Büro. Jetzt sind ganz viele Leute auf online ausgewichen. Und es gibt ja diverse Verkaufsstellen über die ganze Stadt verteilt. Zum Beispiel in fast allen Rewe-Märkten wird er in den Sommerferien verkauft. In den Berliner Bürgerämtern, in einigen Bibliotheken und natürlich auch in den Bädern der Berliner Bäderbetriebe.
Grund zur Eile allerdings gibt es nicht. Auch wenn der Pass an einzelnen Verkaufsstellen mal ausverkauft sein sollte, es wird nachgeliefert, zur Not auch nachgedruckt. In Vorpandemiezeiten sei das durchaus schon vorgekommen, denn Zugangshürden gäbe es beim Superferienpass kaum, so Katrin Völker-Krause.
Man muss in Berlin gemeldet sein, also er richtet sich gezielt an Berliner Kinder und Jugendliche und die müssen bis 18 Jahre alt sein, das heißt ab 19 kann man ihn nicht mehr nutzen. Ansonsten gibt es keine Bedingungen.
Elke Groth kauft den Ferienpass seit Jahren und auch diesmal wieder.
Meine Tochter ist schon ein bisschen älter, die ist jetzt in der 8. Klasse gewesen, kann alleine mit der Badekarte, mit ihren Freunden quasi täglich ins Schwimmbad gehen. Das ist super. Ansonsten für uns als Familie macht es natürlich Sinn, auch schön mal einen Tagesausflug zu machen. Beelitz, Heilstätten, Barfußpfad, super.
Der Superferienpass ist übrigens nicht allein auf die Sommerferien beschränkt. Einmal gekauft können die Angebote ein Jahr lang in allen Schulferien genutzt werden. Bis Ostern 2024.
Ferienspaß mit dem Superferienpass. Ein Beitrag war das von Oda Tischewski. Berlin gilt auch als Stadt der Radfahrer, nur dass es an vielen Stellen hakt, jedenfalls was die Radwege betrifft. Die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner will jetzt das Rad im besten Sinne des Wortes wieder zurückdrehen und sie stößt damit auf viel Kritik. An diesem Montag, da sollte es ein Treffen mit den Bezirksstadträten geben. rbb-Landespolitikreporter Jan Menzel fasst den aktuellen Streit über die Radwege zusammen.
Eine Einigung oder gar Klarheit gibt es auch nach mehr als 2 Stunden Beratung nicht. Verkehrssenatorin Manja Schreiner, CDU, bekräftigte, dass alle Radwege, die der Vorgängersenat geplant habe, überprüft werden. Dabei soll es auch um alternative Routen gehen, mit dem Ziel, dass weniger Platz für Autos wegfällt, erklärte Schreiner in einer Pressemitteilung. Sie kündigte an, dass zunächst die Vorhaben betrachtet werden, die kurz vor Baubeginn stehen. Das sind beispielsweise die Schönhauser Allee in Pankow, die Beusselstraße in Moabit und die Sonnenallee in Neukölln. Hier werde es schnelle Entscheidungen geben, versprach Schreiner. Stadträte und Stadträtinnen der Grünen zeigten sich nach dem Treffen unzufrieden mit den Ergebnissen. Die Senatorin habe nur gesagt, dass sie weiter nachdenke. Auch am Ausgabenstopp habe sich nichts geändert, kritisierte Friedrichshain-Kreuzbergs Verkehrsstadträtin Annika Gerold von den Grünen. Auch ihr Parteifreund Neuköllns Verkehrsstadtrat Jochen Biedermann warnte davor, dass Fördergelder des Bundes verfallen, wenn nicht zügig die Weichen gestellt werden. Allein für die Sonnenallee in seinem Bezirk geht es um 600.000 Euro. Die Grünen forderten Schreiner auf, bis Mittwoch Klarheit zu schaffen, welche Bauvorhaben sie realisieren will. Der Druck auf die CDU-Senatorin kommt aber nicht nur von den Politikern. Am Morgen hatten rund 200 Radaktivisten in Pankow protestiert. Und die Deutsche Umwelthilfe unterstützt die Klage gegen die Sperrung eines neuen, fertigen Radwegs in Reinickendorf.
Soweit Jan Menzel und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.